was Weihnachten ist, wenn man eine Umfrage machen würde, das würde teilweise ganz armselig aussehen. Aber wenigstens alle Eltern, die in den letzten 9 Jahren bei uns in Miniclub gekommen sind, die wissen Bescheid, was man Weihnachten feiert. Die haben nämlich immer gesungen, Weihnachten ist Party für Jesus. Also für die ist klar, an Weihnachten feiern wir Jesus Geburtstag. Das ist ja immerhin schon mal etwas, wenn man wenigstens das weiß, warum man sich gegenseitig was schenkt. Aber viele denken, okay, also vor etwa 2000 Jahren, wir wissen inzwischen 7 oder 6 vor Christus ist Jesus geboren. Die ganze Zeitrechnung hat sich nach ihm ausgerichtet, wenn auch ein bisschen falsch, wie wir heute wissen, aber wir sind ja nicht so pingelig. Also Jesus ist vor 2000 Jahren etwa auf dieser Erde gelandet. Aber auch wenn er da tatsächlich als Mensch geboren wurde, war er ja schon längst da. Und das wissen ganz viele Menschen nicht. Also, wenn wir Jesus richtig feiern wollen, der als König kommt, dann müssen wir ganz von vorne anfangen. Jesus war immer schon da. Deshalb beginnt die Geschichte überhaupt mit Gott. Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und weil die drei eins sind und in ihrem Wesen gleich sind, habe ich jetzt einfach mal das Symbol des Dreiecks gewählt. Also alles beginnt mit Gott und erstaunlicherweise ist Jesus von Anfang an dabei. Wenn wir nämlich in den Schöpfungsbericht schauen, in 1. Mose, also die Bibel aufschlagen, das erste Buch, was wir da finden, die Bibel besteht ja aus 66 Büchern, heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also der war auch schon dabei, Gott der Vater, der Geist Gottes. Und dann heißt es weiter, da sprach Gott. Und es wurde. Gott sprach und alles wurde in Existenz gerufen, erstaunlicherweise. Und es heißt, Gott sah, dass es gut war. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, in das Johannesevangelium, dann berichtet uns der Freund von Jesus, Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort selbst. Und es ist interessant, wenn wir diesen Text aus dem 1. Johannes-Evangelium, Kapitel 1, also die Einleitung zu dem Bericht über das Leben Jesu, so lesen, dass wir für Wort Jesus einsetzen, dann ergibt sich ein ganz besonderer Zusammenhang. Am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott selbst. Von Anfang an war Jesus bei Gott. Alles wurde durch Jesus, nämlich durch Gottes Wort, geschaffen. Und nichts ist ohne Jesus geworden. Von Jesus kam alles Leben. Und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Also Jesus ist Gottes Wort an uns. Gottes eindrückliche Botschaft an uns. Jesus ist die gelebte Botschaft Gottes. Und Jesus war von Anfang an da. Und Jesus selbst wird in verschiedenen Bildern von Anfang an beschrieben, nämlich als König, Priester und Prophet. Und diese Linien ziehen sich durch die ganze Bibel und Menschheitsgeschichte. König steht für Regieren. Gott regiert, auch wenn das nicht immer so sichtbar ist für uns. Und das Zweite ist, Jesus ist Priester. Wir fangen damit heute vielleicht nicht so viel an. Ich habe mal in einer anderen Predigt gesagt, wir könnten sagen, Priester sind Brückenbauer, es sind Vermittler zwischen Gott und Mensch. Und Jesus ist der Vermittler zwischen uns und Gott geworden, unser Fürsprecher. Er ist der Brückenbauer. Er selbst in Person ist die Brücke zu Gott. Und Jesus ist Prophet. Propheten nannte man Seher, weil sie Gottes Plan einsehen konnten. Sie wussten, was Gott auf dem Herzen ist und sie konnten in die Zukunft sehen. Und so ist Jesus Prophet. Er ist der Plan Gottes mit uns Menschen. Er ist Gottes gelebte Botschaft. Er ist Seher und Sprachrohr zugleich. Und dann beginnt ja die Bibel mit der Schöpfungsgeschichte. Und im 1. Buch, Kapitel 1 und 2, lesen wir die Schöpfungsgeschichte. Und das Paradies, der Garten, ist sozusagen das Motiv, was sich durch die Bibel zieht, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit seinen Menschen. Denn der rote Faden ist Gottes Liebes- und Beziehungsgeschichte zu uns Menschen. Und Jesus schlängelt sich durch die Geschichte hindurch als das Wort Gottes an uns. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht lesen, dann geht es um diese vertraute Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen, in die wir eingeladen sind. Und da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also wir merken wieder, da sind die drei zusammen, Gott, Vater, Sohn und Geist, und sie entscheiden sich, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Mann und Frau in ihrer Verschiedenheit und Andersartigkeit sollen zusammen Gott in dieser Welt widerspiegeln. Und wir lesen hier diesen Herrschaftsauftrag, diesen königlichen Auftrag, den Gott uns Menschen gibt, weil dieser Auftrag einfach zu Gott gehört, nämlich dieses Regieren. Wir sollen Menschen sein, die über die Erde herrschen, aber wir haben in dem Eingangslied schon gehört, Gottes Zepter ist Barmherzigkeit. Es geht nicht um eine willkürliche, egoistische Herrschaft, sondern es geht um eine Friedensherrschaft, ein gutes Regieren. Das wird auch ausgeführt im 1. Mose Kapitel 2, dass die Menschen den Garten bebauen und bewahren sollten. Es geht um eine bewahrende, liebevolle Regentschaft über diese Erde. Ja, und dann lesen wir in Kapitel 3 vom Sündenfall. Der Teufel, der Versucher und Ankläger, versucht, einen Keil zwischen Gott und die Menschen, die Gott geschaffen hat, zu treiben. Der Teufel versucht, die Menschen von Gottes Liebe abzuschneiden. Er versucht, Misstrauen gegen Gott zu sehen. Und dieses Misstrauen schafft eine Distanz, eine Rebellion, eine Unabhängigkeit von Gott. Der Mensch will Gott nicht mehr, sondern lieber selbst Gott sein. Und so kommt es zum Tiefpunkt der Geschichte. Eigentlich gibt es zwei, denn auch der Teufel ist ja ein Geschöpf Gottes und hat seine Freiheit missbraucht, gegen Gott zu rebellieren. Wann das genau war, das wissen wir nicht. Ich klemme mal diesen Blitz, diesen dunklen, jetzt trotzdem mal dahin. Aber es kam auch etwas zwischen die Menschen und Gott, dieses Misstrauen, diese Distanz. Und das nennt die Bibel den Sündenfall, die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wurde zerstört. Die Menschen entschieden sich, lieber selbst Gott sein zu wollen. Und so kam es zum Bruch. Man könnte sagen, der Tiefpunkt der Geschichte. Aber auch das Böse kann Gott ja nicht überraschen. Und Gott hatte längst vor der Schöpfung einen Plan. Und das lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Also angesichts des Tiefpunktes der Geschichte blitzt bereits Gottes Rettungsplan auf. Und dann lesen wir, und ich habe jetzt, die Sterne sind sozusagen immer die Verweiszeichen auf Jesus, also wo Jesus im Alten Testament aufblitzt, und natürlich sind das nur exemplarische Stellen, sonst würden wir heute Abend noch sitzen, wenn wir das alles detailliert durchgehen. Aber in 1. Mose 3, an dem Tiefpunkt der Geschichte, blitzt Jesus auf. Denn da ist eine Zusage, er, Jesus, wird dir, gemeint der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Und das wird geschehen an Karfreitag. An Karfreitag, wenn Jesus am Kreuz sterben wird. Also Jesus wird dem Teufel den Kopf zertreten, der alten Schlange, und du wirst ihm, also die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Also erstmal ein ganz merkwürdiger Vers, aber gemeint ist, Jesus wird, wenn er am Kreuz sterben wird, wird er das ganze Gift in sich aufnehmen, den ganzen Müll, die ganze Sünde. Das ganze Gift wird ihn treffen und deshalb wird er zu Tode kommen, weil alle Sünde sich auf ihn entlädt und er wählt das frei. Aber dann wird eben auch passieren, dass Jesus damit über das Böse triumphiert. Er wird dem Bösen den Kopf zertreten, auch wenn er selbst dabei das volle Gift zu spüren bekommt und sterben wird. Also schon am Tiefpunkt der Geschichte ein Verweis auf Jesus, auf seine Kreuzigung und das, was er damit erreichen wird. Jesus wird sich am Kreuz als König erweisen, als der, der regiert, über das Böse regiert. Und dann schreibt Gott seine Geschichte zunächst erstmal mit einzelnen Menschen weiter. Und die älteste Überlieferung ist das Buch Hiob. Hiob, ein Freund Gottes. Und er kriegt das Böse am eigenen Leib zu spüren in sehr massiver Form. Er verliert Hab und Gut, er verliert Menschen, die er liebt, er verliert seine Gesundheit. Er wird förmlich, buchstäblich vom Bösen zerfressen, aber in all dem hält er an Gott fest. Und In Hiob 19, Vers 25 tut er einen Ausblick auf Jesus hin. Er sagt, ich weiß, dass doch dies eine weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Hiob, ein Mensch, der leidet, ein typischer Mensch, aber eben ein Mensch, der Gott vertraut und in seinem Leiden Gott erfährt und einen Ausblick tut auf den großen Erlöser, unseren Rettern und Heiland. Und so schreibt Gott weiter Geschichte mit einzelnen Menschen und dann lernen wir Abraham kennen. Abraham, der ein Freund Gottes ist, der Gott vertraut. Und mit diesem einzelnen Mann schreibt Gott Geschichte und möchte mit Abrahams Familie letztlich ein großes Volk entstehen lassen. Und dieser Abraham, das lesen wir in 1. Mose 14, hat eine interessante Begegnung, nämlich mit einem König, mit Melchisedek. Und von dem heißt es, er ist König von Salem, König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Und dieser König bringt Abraham Brot und Wein. Und wenn ihr zu richtig plitsch seid, dann sagt ihr euch, das steht doch bei uns auch immer rum, Brot und Wein. Ganz genau, auch da schon ein Hinweis auf Jesus, den kommenden König, der uns sein Leben, seinen Körper anbietet. Brot ist das Symbol dafür. Und der uns sein Leben anbietet, der sein Leben für uns gelassen hat, sein Blut ist für uns geflossen, damit unsere Schuld bedeckt ist, dass unsere Schuld vergeben werden kann. Das feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Brot und Traubensaft einnehmen. Das feiern wir zur Erinnerung, dass Jesus unser Retter und Erlöser ist. Und schon da in dieser Abraham-Geschichte ein Verweis auf diesen König und Retter. Und im Neuen Testament wird das im Hebräerbrief aufgenommen, dass Jesus ein König und ein Priester nach dieser Ordnung des Melchisedek ist, nämlich unser ewiger Priester, Fürsprecher bei Gott, dass Jesus der König ist. Und dann gibt es in der Abraham-Geschichte noch einen sehr markanten Hinweis. Es kommt in Kapitel 22 zu einer sehr krassen Geschichte. Gott sagt zu Abraham, er möchte für ihn seinen Sohn opfern. Das ist nicht ganz so brüskierend, wie wir das heute hören. Damals gab es Menschenopfer, da gab es alles Mögliche. Aber es war eine große Vertrauensprobe für Abraham. Er zieht mit seinem Sohn los und sein Sohn fragt unterwegs, aber Papa, wo ist denn das Lamm für das Opfer? Und Abraham sagt im Vertrauen, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Und Abraham ist bis zum Äußersten bereit, aber wir kennen ja Gott. Und irgendwo in seinem Herzen hat Abraham das vielleicht auch festgehalten die ganze Zeit. Gott ist gut. Gott will natürlich kein Menschenopfer. Deshalb schreitet Gott ein, bevor es zum Äußersten kommt. Und dann findet sich ein Widder im Busch und der wird dann geopfert anstelle von Abrahams einzigen Sohn Isaak. Und dieses Lamm wird zukünftig ein Zeichen sein, ein Zeichen, dass ein Opfer nötig sein wird. Und dann am Kreuz von Golgatha gibt es wieder die Geschichte von Vater und Sohn, dem Vater im Himmel, der seinen Sohn opfert, Jesus, sein Sohn, der sich selbst als Opfer zur Verfügung stellt. Sie sind sicher eins in diesem Rettungsplan durch die Geschichte, aber da gibt es keine Alternative. Gott und Jesus Christus, sie wollten nicht ohne uns Menschen die Ewigkeit verbringen. Und deshalb muss das Böse besiegt werden, die Schuld bezahlt werden und Jesus stirbt für uns. Da gibt es keinen Widder im Busch als Ersatzopfer. Aber so weist die Abraham-Geschichte schon auf das hin, was einst sein wird, dass es irgendwann dieses Opfer geben wird und dass es nötig ist. Billiger kommen wir mit unserer Schuld nicht in den Himmel. Es braucht eine Erlösung, Herauslösung aus dem Bösen. Und dafür wird Jesus bezahlen. Dafür wird er sein Leben geben. Und Gott schreibt weiter Geschichte mit Abrahams Familie. Abrahams Urenkel ist Josef. Und die ganze Josef-Geschichte ist eigentlich ein Hinweis auf Jesus hin. Wer also mal sich den Spaß gönnt, von 1. Mose 37 bis 50 zu lesen, der wird diese Josefsgeschichte lesen als eine große Versöhnungsgeschichte, eine Geschichte, wie einer Sklave wird und am Ende allen dient, und zwar als Regent. In der Josefsgeschichte sind ganz viele Facetten der Jesusgeschichte aufgegriffen. Insofern sehr spannend, die Geschichte zu lesen. Und am Ende ist es auch tatsächlich so, als Josef am Sterbebett seines Vaters steht, sagt Jakob: Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Jakob hatte 12 Söhne, Josef war einer davon. Und diese 12 Söhne werden die 12 Stämme Israels. Und es wird zugesagt, ein großer Herrscher wird aus deinem Stamm hervorgehen, dem alle Völker dienen werden. Das kriegt Josef als Zusage mit für seine Familie. Und die Familie wächst, die Familie wird ein großes Volk. Josef war ja Regent in Ägypten, da ging es ihnen erstmal blendend, da hat er seine Familie hingeholt. Aber viele Jahre später, als Josef vergessen war, wuchs die Familie, aber wurde dann von den Ägyptern unterjocht. Und so waren sie 400 Jahre Sklaven in Ägypten und schrien zu Gott. Und Gott erbarmt sich, denn sein roter Faden ist eine Liebesgeschichte, eine Beziehungsgeschichte, aber immer zugleich eine Rettungsgeschichte. Und so beruft er Mose als Anführer, dass er das Volk in die Freiheit führen soll. Und er stellt sich Mose vor als Gott, der immer derselbe bleibt. Ich bin, der ich bin. Ich bin für euch. Ich bin entschlossen für euch. Und da blitzt Jesus eigentlich schon auf in diesem Ich bin, denn Jesus wird, wenn er auf der Erde wirken wird, sagen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr hungern. Ich bin das Licht für die Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Ich bin die Tür zu Gott. Ich bin der gute Weinstock. Ihr seid die Reben. Und wenn ihr an mir bleibt, wie ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus wird 7 Ich-Bin-Worte sagen als Zeichen der Vollkommenheit. Er ist das große Ich Bin. Und es ist erstaunlich, da wo die Soldaten ihn abholen wollen aus dem Garten Gethsemane und nochmal sicher gehen wollen, dass sie nicht den Falschen erwischt haben, sagt er: Ich bin's. Und dieses Ich Bin hat so eine Autorität, dass die erstmal alle zu Boden gehen. Von dieser Wucht der Autorität Jesu. Aber er hält sich dann zurück und macht sich klein, lässt sich abführen. Und er wird vor Pilatus im Verhör sagen, der sagt: Ja, dann bist du wirklich ein König? Doch, ein König? Da wird Jesus antworten: Ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich, sagt Jesus vor Pilatus. Aber Jesus macht klar: Ja, ich bin ein König. Und nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden ist an Ostern, an Himmelfahrt zu seinem Vater zurückgegangen ist und von dort aus regiert, erscheint er Jahre später seinem besten Freund Johannes in der Offenbarung und stellt sich nochmal vor als der große Ich Bin. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus, der große Ich Bin. Gott ist in seiner Liebe der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber dann geht ja die Geschichte des Volkes Israel weiter im Alten Testament. Und sie sind versklavt in Ägypten. Gott hat Mose als Befreier berufen. Und dann ist es endlich soweit. Nach hartnäckigem Widerstand des Pharaos in Ägypten soll das Volk in die Freiheit ziehen. Und da gibt es einen sehr markanten Abend. An dem Abend werden alle Israeliten ein Lamm schlachten. Und dieses Lamm, da werden sie das Blut an die Türpfosten streichen. Und es heißt in Vers 13, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Und dieses Zeichen wird sich durch die ganzen Opferrituale des Volkes Israel durchziehen, dass sie wissen, Blut rettet. Und es ist alles ein Verweis, dass Jesus einst sein Leben geben wird. Also dieses Motiv des Lammes, was wir schon in der Abraham-Geschichte gesehen haben, zieht sich durch die Befreiungsgeschichte durch. Blut rettet, ein Opfer ist nötig Und Gott wird sich letztendlich für sein Volk selbst opfern. Und im ersten Petrusbrief im Neuen Testament lesen wir: Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Sinnlos, weil abgeschnitten von Gott. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für euch geopfert hat. Also schon in der Geschichte des Volkes Israel, ihrem Auszug aus der Befreiung aus Ägypten, blitzt Jesus auf als Stern am Horizont. Und Johannes der Täufer wird sagen, bevor Jesus seinen Dienst antritt bei seiner Taufe: Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Johannes der Täufer erkennt Jesus als das Opferlamm, als denjenigen, der mit seinem Leben bezahlen wird. Und ganz am Ende im Buch der Offenbarung wird uns in Aussicht gestellt, dass Gott einst bei seinen Menschen wohnen wird. Das ist die Zeit, auf die wir zugehen. Ich mache das jetzt mal nicht da drüben, sonst steht vor vielen eine Säule. So können die meisten noch gucken. Und da steht, es wird auch dieses Bild des Lammes aufgegriffen in Offenbarung 21, Vers 23, dass dann Jesus, das Lamm, der Retter, er wird das Licht sein, die Leuchte für sein Volk, das am Ende erlöst sein wird von allem, was hier das Leben schwer gemacht hat, und mit ihm die Ewigkeit verbringen wird. Also Jesus blitzt auf durch die Geschichte. Das Volk zieht in die Freiheit unter Moses Führung. Das Volk ist groß geworden. Und das Schöne ist, Gott begleitet sein Volk und seine Gegenwart macht er in einer Wolke sichtbar. Tag für Tag erscheint Gott als Wolke und führt sein Volk durch die Wüste. Und dann kommen sie zum Berg Sinai und Gott macht einen Bund mit seinem Volk, einen Vertrag, ein Bündnis. Und auch dieses Bündnis wird wieder mit Blut besiegelt. Und Gott sagt zu Mose: Ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört, als königliche Priester. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten weiter. Also in 2. Mose 19, Vers 6 taucht wieder das Königliche und das Priesterliche auf, was wir schon kennen. Im Blick auf Jesus soll das Volk Israel, sollen sie Gottes Botschaft auf dieser Welt leben, für ihn in Anspruch genommen sein, sollen diese positive Gottesregentschaft leben und sollen Brückenbauer sein auf Gott hin. Gott will seine Gegenwart zeigen in seinem Volk. Und dann heißt es in Vers 8, das Blut besiegelt den Bund, den der Herr heute mit euch geschlossen hat. Dieser Bund beruht auf seinen Zusagen. Also dieser Bund wird wieder besiegelt durch ein Opfer und gültig durch ein Opfer. Und in Zukunft wird Gott in der Stiftshütte mit dem Volk herumziehen, mit seinem Zeltheiligtum durch die Wüste und wird dort für das Volk erlebbar sein. Gottes Gegenwart mitten im Volk. Und das Volk wird einmal im Jahr einen Versöhnungstag feiern. Und bei dem Versöhnungstag gibt es ein Ritual, da wird ein Sündenbock in die Wüste geschickt, nachdem man ihm unter Handaufstemmung der Priester alle Schuld des Volkes einmal im Jahr aufgeladen hat. Und dieser Bock wird in die Wüste gejagt. Und das ist so ein Hinweis schon auf Jesus, der einst der Sündenbock werden wird. Jesus, der sich selbst ganz bewusst alle Schuld der Welt auf sich laden lässt. Und so werden Jahr für Jahr die Israeliten daran erinnert, dass es einen Sündenbock geben wird in der Zukunft, der als Retter und Heiland die Schuld vergeben, wegnehmen wird. Und dann gibt es durch die Wüstenwanderungsgeschichten hindurch viele markante Geschichten. Eine möchte ich aufgreifen, die so einen prophetischen Rettungsblick auf Jesus hin gewährt. Das Volk hat mal wieder gegen Gott rebelliert, wie sie es dauernd tun. Und Gott setzt ein Zeichen. Schlangen kommen, Menschen werden davon gebissen und da merken sie, dass sie mit ihrer Rebellion gegen Gott sich selber zugrunde richten. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte doch den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk. Und der Herr antwortete ihm, mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange sehen und war dann gerettet. Und im Neuen Testament lesen wir zu dieser Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 3. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste die Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, ans Kreuz geschlagen werden. Und jeder, der ihm vertraut, der wird das Leben haben. Also diese Geschichte in der Wüste ist ein Hinweis auf das, was Jesus tun wird, wenn er auf die Erde kommt. Und bevor Mose stirbt, prophezeit er seinem Volk, dass der Retter kommen wird. Gott wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk, und auf den sollt ihr hören, gibt Mose dem Volk noch mit auf den Weg, bevor er stirbt. Und sein Nachfolger wird Josua sein, und Josua heißt Gott ist Rettung. Schon der Name ist Programm. Gott ist Rettung. Gott schreibt eine Rettungsgeschichte für sein Volk. Und unter Josua bekommt das Volk endlich das versprochene Land, wieder das Gartenmotiv. Gott unter den Menschen, Gott sucht Beziehung zu seinen Menschen. Gott sucht Vertrautheit zu seinen Menschen. Jahre später, etwa um das Jahrtausend, gibt es in Israel Könige. Nicht mehr Richter entscheiden über Recht und Gesetz, sondern Könige. Und David wird dann der exemplarische König, der Mann nach Gottes Herzen. Und er ist so in enger Beziehung zu Gott, dass er viele Loblieder schreibt, die wir in den Psalmen finden. Und da gibt es Psalmen, die Jesus als König besingen. Zum Beispiel Psalm 2. Es gibt die Königspsalmen, die David geschrieben hat. Aber es gibt auch andere Psalmen, zum Beispiel Psalm 22, den betet Jesus am Kreuz. Das ist der Psalm, in dem es um das Leiden geht. Aber David, ein König nach Gottes Herzen. Und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, dann ist es so, dass nach David, Davids Sohn, dann Gott den Tempel baut. Gottes Gegenwart nicht mehr in der Wolke, nicht in einem Zeltheiligtum, das mobil ist, sondern an einem festen Ort. Der erste Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und dann geht die Geschichte weiter. Das war ja etwa 1000 vor Christus, 850 vor Christus. Sehen wir dann, wenn wir ins Alte Testament schauen, die ganzen Propheten beginnen da ihr Wirken. Und Obadja, etwa 850, den kennt fast keiner, der hat nur ein Kapitel in der Bibel. Aber in Vers 21 gibt er einen Ausblick. Das eine Kapitel, das uns nur überliefert ist, schließt mit dem Vers, ich, der Herr aber, werde König sein. Gott wird am Ende regieren, über alle Missstände hinweg, über alles Böse, was in der Welt noch zu spüren ist, hinweg. Gott wird König sein. Also dieser Ausblick 850 vor Christus. Und dann erinnern sich vielleicht viele an die Jona-Geschichte. Es gibt Jona, den Propheten, der erst vor Gott und dem Auftrag davonläuft. Aber die ganze Jona-Geschichte ist wieder auch ein Bild auf Jesus hin, so wie Jona, nachdem er ins Meer geworfen wurde, erstmal verschwunden war und man dachte, alles ist aus. Und nach 3 Tagen geht sein Leben doch noch weiter, ist er ein Hinweis auf Jesus hin. Jesus, der bei dem auch am Kreuz alles zu Ende zu sein schien, aber der auferstanden ist und lebt. Und die Jona-Geschichte mit dem Bibelvers, wo der Prophet Jona am Ende sagt, dass Gott eben doch ein Erbarmer ist. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Also das Buch Jona, eine Geschichte, das uns zeigt, dass Gott seine Liebe nicht von uns nimmt, sondern er seine Liebes-, seine Beziehungs- und seine Rettungsgeschichte immer weiter schreibt. Und dann sind wir etwa 760 vor Christus, der Prophet Hosea im Nordreich, das Königtum Israel war inzwischen geteilt, Nordreich und Südreich. Und Gott schreibt einen neuen Liebesbund in Jesus und der wird angekündigt. Und Hosea schreibt in Kapitel 2, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Dieser Bund, der in Jesus geschlossen wird. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich schütze dich und helfe dir. Immer werde ich treu sein und dich nie verlassen. Daran wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und Hosea hat einen Blick auf den König. In Kapitel 3, Vers 5 lesen wir im Buch Hosea, das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen und sie werden zum Herrn zurückkehren und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Also im Buch Hosea blitzt Jesus auf, Jesus als König, der aus seinem Volk hervorgehen wird. Ja, und dann haben wir den Propheten Jesaja. Und Jesaja ist der große Prophet, der am meisten Hinweise auf Jesus hin gibt. Und im Buch des Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 7, Vers 14, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen, ein markantes Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Das ist ein ganz starker Hinweis, dass Jesus als Gott Mensch wird, als Mensch geboren wird. Und das können sich andere Völker gar nicht vorstellen. Gott wird Mensch. Was ist das für ein hoher Besuch? Gott wird Mensch. Er erleidet unser Menschsein mit allem, was dazugehört. Das ist schier unvorstellbar. Und Jesaja sieht das und verkündet das und gibt das seinem Volk mit auf den Weg. Das waren damals dunkle Zeiten zur Zeit des Jesaja, aber Jesus blitzt auf in der Verkündigung von Jesaja. Und in 3 Wochen werden wir uns damit noch weiter beschäftigen, gerade mit diesem Propheten Jesaja und dem, was kommt. Fassen wir einfach nochmal zusammen. Jesus war schon immer da. Gott hat seine Liebesgeschichte mit uns geschrieben, durch alle Zeiten. Und ich denke, das kann uns zeigen, was für ein starker Gott er ist, dass er seinen Plan ausführt, seine Liebes- und Rettungsgeschichte. Und Gott schreibt eine Vertrauensgeschichte. Seine Liebesgeschichte ist immer eine Geschichte, wo es um Vertrauen geht. Und es gab Menschen, die ihm vertraut haben, sei es ein Hiob oder ein Abraham oder ein David. Wollen wir uns einschließen lassen in dieses Vertrauen, uns hineinnehmen lassen in diese Vertrauensgeschichte, die Gott schreibt und wo wir in Ewigkeit, die Ewigkeit mit Gott verbringen werden? Wollen wir, dass so ein Glanz in unsere Hütte kommt, in unser bescheidenes Leben? Gott lädt uns ein. Jesus kam stark, starb und siegte am Kreuz, an Ostern und er kommt wieder. Wir feiern Advent nicht nur, dass er dann geboren wurde, sondern wir wissen, Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen und dann wird er für immer regieren. Wir waren Jesus alles wert. Gott schreibt seine Liebes- und Beziehungsgeschichte und er lädt uns ein, dass wir einsteigen in diese Vertrauensgeschichte, dass wir ihm unser Leben und zwar mit allen Bereichen anvertrauen. Wir können uns heute entscheiden, dass dieser Glanz in unsere bescheidene Hütte kommt. Gott möchte bei uns Wohnung machen. Er möchte unser Leben regieren. Und deshalb bleibt eigentlich am Ende nur die Frage, regierst du noch selbst oder lebst du schon unter der königlichen Regierung Jesu? Und ich denke, wir sollten uns einen Augenblick besinnen und uns dieser Frage stellen. Jesus, du bist nicht nur das anfassbare Kind in der Krippe, der edle Mensch, der gelebt hat, sondern du bist Gott von Anfang an. Du bist König und du bist unser Heiland und Retter. Und du bietest uns heute an, dass wir unter deiner guten Regierung leben. Ihr habt als Gott unter Beweis gestellt, wie durchschlagend und gut eure Pläne sind, über alle Abgründe hinweg. Ihr habt eure Liebes- und Beziehungsgeschichte, eure Rettungsgeschichte geschrieben und ihr schreibt sie bis heute. Und alles Böse kann euch nicht überraschen. Alles Böse in unserem Leben, alles, was wir vermurkst und verkorkst haben, was wir zu verantworten haben, das braucht uns nicht trennen von deiner Liebe. Danke, Jesus Christus, dass du mit deinem Leben bezahlt hast, dass wir jetzt offene Arme vorfinden, dass wir in dir eine ausgestreckte Hand haben, die sich uns reicht, egal was gestern war und vorgestern. Und danke, dass wir diese Hand ergreifen dürfen, dass wir unter deine Herrschaft kommen dürfen. Und das tun wir, wenn wir Abendmahl feiern. Dann sagen wir, Jesus, du bist mein König, mein Retter und mein Heiland. Und ich will dich dafür ehren. Und dann haben wir Teil an deinem Körper, an deinem Leib, an deiner Gemeinde in der Welt. Dann haben wir Anteil an allem, was zu dir gehört, an Gutem, an allen Zusagen. Und dass dein Blut für uns geflossen ist, dann nehmen wir im Abendmahl Teil an dieser Vergebung, die du uns zusprichst. Für alles, was unser Leben belasten kann. Jesus, danke für diese Einladung in eine Vertrauensbeziehung zu dir. Und ich möchte das für mich sagen, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir mein ganzes Leben und jeden einzelnen Bereich anvertrauen und unter deine Herrschaft geben. Weil nur das eine gute und friedevolle Herrschaft ist. Danke, dass sich damit wahres Leben verbindet. Amen.